Dank, Jesus. Ich bin so froh, in dieser Gemeinde zu sein. Wirklich so froh. So froh, dass ihr alle da seid. So froh, dass ich heute nochmal predigen darf. Noch einmal, dann ist erstmal gut. kennt ihr das Uralt? Das war, glaube ich, eins der ersten Videos, die ich mit 8 oder so bei YouTube gesehen habe. Irgendwie so mega schlechte Werbung. Ich weiß schon gar nicht mehr, wofür. Kennt ihr Werbung? Die merkt man sich, aber man weiß nicht, wofür die war. Dann fragt man sich, war sie wirklich so? Also war das wirklich genau das Richtige? Naja, auf jeden Fall irgendwie das war so. Oder es war vielleicht auch nur ein Sketch. Es war irgendwie so ein Typ, sitzt da bei der Küstenwache, so ein Deutscher, und dann kriegt er so einen Notruf von irgendeinem Briten in der Nordsee. We are sinking, we are sinking. Und dann sagt der deutsche Küstenwache-Typ so ins Mikrofon, what are you thinking about? Kennt ihr das? Ja. Und an sowas hat Spaßvogel Heiliger Geist mich heute Morgen erinnert beim Beten. Und ich weiß auch warum, glaube ich. Ich habe nämlich hier, also die ersten paar Sätze meiner Predigt sollen sich so damit beschäftigen, dass es nicht für den Kopf ist, sondern fürs Herz und sowas alles. Und dann habe ich gebetet, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe irgendwie einfach gebetet, dass wir tiefer hineinsinken in ihn. Und dann dachte ich so, ja, dass ihr Deutschen, ihr thinkt so gerne, aber ihr könnt das auch eigentlich gar nicht so gut, wie ihr immer denkt. Und ihr solltet lieber sinken. Und ich will uns wirklich einladen, heute Morgen einfach an diesem mega schlechten Wortspiel das ernst zu nehmen und zuzulassen, dass wir nicht denken und denken und denken und dann denken wir uns irgendwo hin und wissen gar nicht mehr, wo wir sind. Oder ist nichts mehr übrig von dem, über das wir nachgedacht haben. Soll ja passieren. Sondern dass wir einfach hineinsinken in das, was der Heilige Geist für uns hat. In diesen unendlichen, bodenlosen Ozean an Liebe und an Offenbarung und an Gemeinschaft mit ihm. Oh, und an Heilung, an Versorgung. Ja, und von daher, wenn du willst, dann sag dir doch mal selber, dass du jetzt sinken willst, dann nicht mehr nur denken. Ja, ich will sinken, ganz tief. Haha. Also Teresa von Avila hat dieses mega coole Bild, ne? Da sagt sie, wenn wir sinken, also wir trinken und wir sinken, das reimt sich auch. Auf Spanisch hat sich das nicht gereimt, aber auf Deutsch hat sich das dann gereimt, als ich das gelesen habe. Aber wir trinken ihn und je mehr wir von ihm trinken, also das funktioniert ja physikalisch auch nicht, aber je mehr wir von ihm trinken, desto mehr sinken wir in ihn hinein und dann trinken wir da noch mehr und dann sinken wir wieder. Versteht ihr? Das will ich. So, Halleluja. Das Thema diesen Monat ist ja erst der 2. November, deswegen tun wir so, als wäre noch Oktober. Dann ist noch kein Wind. November ist noch Herbst, ne? Ja, okay, dann ist ja auch egal. Letzten Monat haben wir uns mit dem Thema Rettung und Gerechtigkeit befasst. Ein wirklich gutes Thema. Ein Thema zum Reinsinken, nicht nur zum Denken. Und da will ich heute nochmal den Abschluss machen, okay? Wir hatten den Kulturabend, wer war da an dem Mittwochabend dabei? Darf ich mal sehen, so fürs Gefühl? Ja, super. Und davon gibt's eine Aufzeichnung und die wurde, glaube ich, sogar rumgeschickt, die könnt ihr euch anhören. Und ich werde das nicht nochmal alles wiederholen, okay? Weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diejenigen, die Mittwochabends zur Gemeinde kommen, die sollen auch belohnt werden. Die kriegen mehr als die nicht kommen. Aber wer Mittwoch und Sonntag kommt, der kriegt ja doppelte Portionen und ist ja auch dasselbe Thema. Ist ja alles gut. Also ich werde natürlich Sachen wiederholen, keine Frage. Aber irgendwie ist so interessant. Ich wage zu behaupten, es war nicht mein eigener Stolz, sondern es war schon die Führung des Heiligen Geistes, dass die Herleitung heute ein bisschen eine andere ist. Einfach, um noch mehr tolle Bibelstellen zu sehen, ja, tolle Bibelstellen. Und um einfach noch ein ganz bisschen vielleicht den Einstieg zu erleichtern ins Thema. Weil das Thema ist so ein Herzensthema von Jesus, ist auf seinem Herzen und es ist ein Thema für unser Herz. Es ist nicht ein Kopfthema des Vaters für unseren Kopf, okay? Wir sinken, sag mal sinken. Ja, also, ich habe was aufgeschrieben, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber als ich das aufgeschrieben habe, fand ich, das klingt gut. Da habe ich aufgeschrieben, das Ziel ist nicht, alle intellektuellen Fragen beantworten zu können, sondern in den Antworten zu leben, auch ohne sie zu kennen. Dass wir Menschen der Zukunft sind und nicht nur der Vergangenheit, dass wir nicht nur in dem leben, was wir schon kennen und dass wir nicht nur in dem leben, was wir jetzt gerade schon verstehen, sondern wenn wir immer nur in dem leben, was wir verstehen, dann wird es ziemlich schwer, diese Welt zu verändern. Weil wenn du verstehst, wie Gott wirkt, wenn du das alles verstehst, dann brauchst du, glaube ich, eine neue Offenbarung davon, wie groß Gott ist und wie herrlich seine Wege wirklich sind und wie viel mehr er wirklich vorbereitet hat. Und das ist so sehr mein Wunsch, dass ich echt Sachen erlebe, die ich nicht verstehe, oder? Und dass ich Frieden habe, der den Verstand übersteigt. Wenn ich Frieden habe, der mit meinem Verstand d'accord ist, dann haben wir zwei Probleme. Erstens sind die Leute, die einen schärferen Verstand haben, haben dann mehr Frieden. Das ist schon mal unfair. Und zweitens ist der Mensch dann die Grenze. Aber der Frieden Gottes hat keine Grenze. Sein Friedensreich wird kein Ende haben. Oh, und deswegen ist es wichtig, dass wir sinken und nicht nur sinken, ne? Haha, klasse. Und heute wollen wir uns mal genauer anschauen, wie genau eigentlich das hier alles möglich ist. Warum wir, also zum Beispiel das Bild da oben, ne? Man kann darüber streiten, ob man die Kunstform super findet oder nicht, aber dass wir da einen Jesus haben mit seinem Kreuz, der siegreich ist, der das Kreuz überwunden hat und der zu Rechten des Vaters aufsteigt, was ist das für ein mega cooles Bild, bitteschön. Heute geht's sogar, soll das, nee, das ist nicht Johannes der Täufer, oder? Nee, ich glaube, der soll das nicht sein, aber ich denke immer, doch, ist der das? Ja? Ja, dann Halleluja. Um den geht's heute auch. Um die geht's heute nicht, aber hallo. Schön, dass du da bist. Und zwar geht's mir nicht darum, dass wir mehr verstehen heute, sondern ich will wirklich, dass wir heute nochmal neu die Leidenschaft von Gott für sein Werk bekommen. Die Leidenschaft, die Gott für sein Volk hat. Also Gott ist ja so verrückt, ne? Also Jesus und der Vater und der Heilige Geist, die hatten ja alles. Sie hatten ja sich. Aber dann irgendwann dachten die sich, boah, wisst ihr, was jetzt richtig cool wäre? So ein paar Menschen, wo wir von vornherein wissen, wie anstrengend das mit denen wird. Also, ich meine, Eltern, also ich habe zwei Kinder, man ist ja manchmal ein bisschen blauäugig, ne? Man denkt, ja, toll, Kinder, toll, das zweite Kind, super. Und dann ist man ein bisschen blauäugig, man weiß nicht, worauf man sich einlässt. Und der Heilige Geist und der Vater und der Sohn, die wussten ganz genau, worauf sie sich einlassen und sie haben es trotzdem gemacht. Sie haben dich mit deinen ganzen Herausforderungen trotzdem geschaffen. Sie haben trotzdem diese Menschheit geschaffen, das Universum. Sie wussten, worauf es hinsteuert. Krass, oder? Da ist so eine Leidenschaft und so eine Liebe drin. Und die können wir auch haben. Die dürfen wir in unserem Herzen tragen. Und das möchte Gott. Und das brauchen wir auch, wenn wir diese Welt wirklich verändern wollen. Wenn wir wirklich mehr und mehr werden wollen wie Jesus, damit unsere Nachbarschaft mehr aussieht wie der Himmel. Will das jemand, irgendjemand? Will da jemand reinsinken und sich nicht nur reindenken? Das ist, glaube ich, auch viel entspannter. Also wir gucken mal hier. Hallo? Wir lesen mal einen ganz bekannten Vers, der steht in Johannes 1, Vers 29. Ich weiß noch, mit 8 Jahren oder so fand ich es ja so verwirrend, dass es 2 Johannes gibt. Und in Johannes 1, Vers 29, da spricht Johannes der Täufer. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Lass uns das mal sagen zusammen. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Yes. Boah, das war so eine krasse Predigt von Johannes. So eine krasse Predigt. Dieser Satz ist einfach, da ist alles drin, was man braucht. Wahnsinn. Es gibt so ein Zeugnis, das habe ich mal gehört. Ich mag Charles Spurgeon sehr gerne, britischer Prediger aus dem 19. Jahrhundert. Und seine Gemeinde hat exponentielles Wachstum erlebt, deswegen brauchten ein größeres Gebäude. Dann haben die übernatürliche Versorgung für dieses mega schöne Riesengebäude bekommen. Und dann war das Gebäude fertig und dann wurden noch die Sitzbänke eingebaut. Wisst ihr noch früher, hier waren auch früher noch Sitzbänke, ne? Und die Sitzbänke wurden eingebaut und er ist einfach, weil es ja seine Kirche war, ist er zu Besuch gekommen, hat sich mal die Baustelle angeguckt, er ist nach vorne zum Rednerpult gegangen und da waren halt Arbeiter, die teilweise keine Christen waren, die haben die Sitzbänke eingebaut und er hatte eine sehr männliche, laute Stimme, er hatte ja kein Mikrofon, um zu den Tausenden von Leuten zu reden und er hatte wohl ganz laut einfach nur auf Englisch hergerufen, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, so quasi als Soundcheck oder als Proklamation. Und einer von diesen Arbeitern hört das. Er hört das nur und bricht weinend zusammen und gibt da sein Leben Jesus. Einfach nur, weil diese Worte so kraftvoll sind und so wahr sind. Und natürlich auch, weil Spurgeon ein gewisses Reservoir in sich getragen hat, das diese Dinge angeht, ne? Und jetzt hier Johannes, was der gesagt hat, da, das ist so krass, weil er sagt zu den Israeliten, dass die Sünde der ganzen Welt weggenommen werden wird. Und das war nicht unbedingt das, was die Israeliten damals erwartet haben. Ihre Vision war nicht groß genug dafür. Ihre Vision war gerade mal so eben groß genug für sich selbst. Aber auch da haben sie viel zu viel gethinkt und viel zu wenig gesinkt. Muss man mal einfach ganz klar so sehen, ne? Aber dass da jemand kommt und sich erdreistet zu sagen, die Sünde der ganzen Welt wird weggenommen werden. Nicht nur des auserwählten heiligen Volkes Israel. sondern dass die ganze Welt, auch die Römer, die uns gerade unterdrücken und willkürlich abschlachten, auch deren Sünde wird weggenommen. Unglaublich. Und dann sagt er, dann zeigt er ja auf einen Menschen. Also habe ich gar nicht gesagt, also der Kontext war, Entschuldigung, der Kontext von der Stelle ist, dass Jesus an ihm vorbeiläuft, ne, sein Cousin. Jesus läuft an ihm vorbei und er zeigt auf ihn. Und zu dem Zeitpunkt kannte keiner Jesus. Jesus hatte noch kein Wunder vollbracht, hatte noch keine öffentliche Predigt gehalten. Und dann zeigt er, Johannes der Täufer zeigt auf einen Menschen und nennt ihn das Lamm Gottes. Also wir lesen das, weil wir haben ja den Rest des Neuen Testaments und denken, ist ja klar, aber das war so ein abgefahrener Satz, der hat so sehr zu dem verrückten Johannes gepasst, da haben die Leute sich bestimmt den Kopf drüber zerbrochen oder manche sind hoffentlich reingesunken. Und was Johannes nicht wusste, da bin ich mir sehr überzeugt, also er wusste vielleicht so ein ganz bisschen, aber er wusste es nicht ansatzweise, er wusste nicht, dass er nicht nur auf einen Menschen zeigt, er zeigte gleichzeitig auf Gott selber. Weil Jesus Christus im Fleisch gekommen war, 100% Mensch, 100% Gott. Das wusste Johannes garantiert nicht. Aber da geht's gleich ein bisschen mehr drum. Das ist so wahnsinnig gut. Gut, also da ist einer, der hat den Auftrag zu sagen, dass das Lamm Gottes gekommen ist. Ein Mensch, den man anfassen kann, den noch keiner kennt. Und der wird die Sünden der ganzen Welt wegnehmen. Wie soll das denn bitte funktionieren? Und das fängt natürlich schon damit an, dass Jesus die Welten geschaffen hat und dass er vor Grundlegung der Welt gekreuzigt ist und all solche Sachen. Aber ich lese euch einfach mal einen ganz einfachen Vers vor aus 1. Petrus 2, 22. So, bis 24. Da schreibt Petrus, der diesen Jesus ja sehr gut kannte. Jesus, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Er, der geschmäht nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst, an das Holz, an das Kreuz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Wahnsinn. Die konnten damals so dichte Sätze schreiben, das ist unglaublich. Das will ich auch können. Ich lese das einfach nochmal, okay? Petrus redet über den Jesus, der das vollbracht hat. Er schreibt, Jesus hat keine Sünde getan. Auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Er, der geschmäht nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Boah, yes. Da ist das Lamm Gottes, der sündlose Gottmensch Jesus Christus, und er lädt die Sünden der ganzen Welt auf sich und geht damit zum Kreuz. Und er macht das nicht einfach losgelöst von irgendeinem Event, sondern er macht das als Teil davon, dass er sich dem Urteil Gottes hingibt. Er ordnet sich unter. Er, der 100% Gott ist. Also der Sohn geht vom Vater aus, aber er ist nicht weniger Gott als der Vater, ne? Da ist, die Dreieinigkeit ist keine Hierarchie. Und er gibt sich trotzdem, ordnet er sich komplett unter. Er geht den Weg, den nur er gehen konnte. Und unsere Sünden, schreibt Petrus, die sind dann plötzlich nicht mehr bei uns, sondern die sind dann am Kreuz. Wahnsinn, oder? Auch das war etwas, was wirklich, ne, das habt ihr bestimmt schon öfter mal gehört, aber dass der Messias kommt und dann stirbt, das ging auf keine Kuhhaut. Das hat keiner ansatzweise kommen sehen. Keiner hat das verstanden. Und auch heute noch ist genau diese Tatsache ein Stein des Anstoßes für viele, dass Gott selber so viel Schwäche zeigt, dass er stirbt am Kreuz als Sünder, also als Sünde selbst. Unglaublich. Meine Güte. Paulus schreibt im Kolosserbrief, dass Jesus unseren Schuldschein ans Kreuz genagelt hat. Aber wir wissen, dass da nicht, Jesus war nicht noch mit einem Papier am Kreuz, ne, sondern Jesus selber wurde zu unserem Schuldschein. Die lange, 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 lange Liste mit all den Dingen, die wir Gott schulden, die wir falsch gemacht haben, die wurde ans Kreuz genagelt. Die wurde uns allen weggenommen und auf Jesus getackert. Das ist unglaublich. Und Paulus schreibt weiter, nicht nur, dass Jesus unsere Sünde getragen hat, sondern wir haben das am Mittwochabend gelesen in 2. Korinther. Jesus wurde sogar für uns zur Sünde gemacht. Sünde selbst hing da am Kreuz. Das lesen wir in 2. Korinther 5, 21. Und Paulus geht weiter in Römer 8, sagt er, dass Christus die Sünde in seinem Fleisch verurteilt hat. Boah! Und das Bild, was das Neue Testament davon malt, wie das Lamm Gottes das gemacht hat, ist folgendes. Es hat unsere Sünden, es war selber sündlos, deswegen war es in der Lage, ein perfektes Opferlamm zu sein. Habt ihr die erste Weihnachtsfolge von The Chosen geguckt? Die Qualität noch nicht so gut, da geht's um so einen hinkenden Hirten. Boah, also ich fand die ein bisschen anstrengend, aber das Ende war das Beste, was ich jemals auf meinem Fernseher gesehen habe. Also soll ich sagen, wie das endet oder lieber nicht? Boah, also da ist dieser Hirte, der hinkt, ne? Und der ist krank. Und dann die haben Lämmer und nur die fehlerlosen Lämmer durften im Tempel geopfert werden. Das steht im Alten Bund, das ist ein Zeichen hin auf den fehlerlosen Jesus. Und der bringt sein Lamm und dann kommt der Priester vorbei und guckt sich die Lämmer an. Und ich meine, die haben davon gelebt, ne? Die haben ihre Lämmer erzogen, damit die abgekauft werden. Dann werden die geschlachtet. Und dann kommt der Priester, der ist blöde und dann ist sein Lamm nicht makellos genug. Und dann schickt er ihn weg und sagt, komm wieder, wenn du ein makelloses Lamm für das Opfer gefunden hast. Und dann geht er ganz bedröppelt weg und dann kommen die Engel und dann gehen sie zu Jesus, ne, und dann sieht er Jesus in der Krippe, ne, das kommt bald, noch 2 Monate. Und dann er hat Jesus gesehen und dann wollen die Hirten das allen verkünden. Und dann hört man im Hintergrund irgendwie so eine Jesaja-Stelle und er rennt plötzlich. Der Hirte, der vorher gehumpelt ist, er rennt los, er rennt. Und er rennt durch die Stadt und der rennt so in diesen Priester hinein, der ihn vorher noch gesagt hat, dein Lamm, du musst ein makelloses Lamm für das Opfer finden, so. Und dann fragt er ihn, hast du denn inzwischen ein makelloses Lamm für das Opfer gefunden? Und der lächelt einfach nur und rennt weg. Boah, so unglaublich gut. So unglaublich gut. Weil genau das ist unser Jesus. Er ist unser makelloses Lamm. Er hat sich hingegeben. Er hat das getan, was nur er tun konnte. Und er wurde Sünde selbst. Und kennt ihr diesen Vers? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Also, wenn man die Stelle liest, dann ist schon gemeint, dass wer mit Sünde behaftet bleibt, wer darauf besteht, in Sünde zu bleiben, dass er einen Lohn bekommt. Keine Strafe, einen Lohn. Er bekommt das, wofür er gearbeitet hat. Das, was er gesät hat, erntet er. Aber wisst ihr, wie man diesen Vers, wenn man keine Ahnung hat und diesen Vers liest, dann könnte man ja auch denken, die Sünde arbeitet und am Ende des Tages kriegt die Sünde ihren Lohn. Nämlich den Tod. Also Tod ist nicht nur der Lohn für Sünder, sondern als Sünde selbst in Form von Jesus am Kreuz hing, da hat die Sünde ihren Lohn bekommen. Nämlich den Tod. Weil die Sünde wurde im Fleisch von Jesus verurteilt. Als Jesus am Kreuz hing, hing Sünde selbst am Kreuz. Deine Sünde. Deine Sünde hing da. Das ist gute Nachricht übrigens. Das sind richtig gute Nachrichten. Also es ist nichts Schlimmes. Da kann man reinsinken. Da muss man nicht nur sinken. Also denken jetzt, das ist schwierig. Wisst ihr, da hing nicht nur dein Schuldschein, da hing nicht nur die ganzen Sachen, die du alle falsch gemacht hast, sondern da hing Sünde selbst, die Macht der Sünde, das Wesen der Sünde. Da hing diese Kraft, die die ganze Welt in Sklavenheit gehalten hat, wie Paulus es schreibt. Und die hat Jesus ans Kreuz genagelt. Und wisst ihr, was das mega coole ist? Die Sünde dachte, sie hätte Jesus getötet. Aber Plot Twist, Jesus hat die Sünde getötet. Boah, die haben sich so geärgert, die Sündenwesen. Die haben das nicht kommen sehen. Die haben es nicht gecheckt. Die sind reingefallen. Im Hebräerbrief, da beschreibt jemand beschreibt im Hebräerbrief mega cool, was Jesus getan hat im Bild vom Opfer. Also nicht im Sinne von, ich bin jetzt gerecht oder nein, nicht so dieses Gerichtssetting und auch nicht so sehr dieses Beziehungssetting, sondern halt das Opfersetting, weil das war für die Israeliten ja sehr wichtig. Die wollten verstehen, warum muss ich jetzt keine Opfer mehr darbringen, nur weil ein Mensch am Kreuz hing. Und er schreibt das so gut und was so krass ist, wenn man das liest, dann stellt man fest, Jesus war nicht nur das Opfer, weil Jesus hat ja gesagt, niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es selber. Der Sohn des Menschen hat die Macht, sein Leben zu geben. Oder auch, ne, kennt ihr die Geschichte im Garten? Da wollen die ihn festnehmen und Petrus sagt, sollen wir dich verteidigen? Und Jesus sagt, glaubst du wirklich, dass ich nicht jetzt gerade meinen Vater bitten könnte und der würde Tausende von Engeln schicken und mich aus dieser Situation rausretten? Hast du es immer noch? Also, ne, Jesus war sich 100% der Tatsache bewusst, dass er das da gerade freiwillig macht. Er war nicht ausgeliefert. Er hat sich selber ausgeliefert. Und er war nicht nur das Opfer, was ausgeliefert wurde, sondern er hat sich selber hingegeben. Er war quasi selber der Priester und das Opfer in einem. Das ist so wahnsinnig krass. Das ist so krass. Das konnte nur er tun. Und wisst ihr, wenn wir selber versuchen, ihm Opfer darzubringen, dann tun wir das ja meistens, indem wir, keine Ahnung, auf irgendwas verzichten. Also ich meine jetzt im negativen Sinne. Nicht, dass wir freudvoll ihm unseren Lobpreis als Dank, Opfergabe bringen, sondern wenn wir denken, boah, irgendwie müsste ich doch mal mehr für Gott machen. Wisst ihr, was wir dann versuchen? Wir versuchen dann so ein bisschen, so ein Stück rauszuschneiden aus unserem Komfort oder aus unserem Alltag oder so, und dann versuchen wir ihm das zu opfern. Aber das musst du nicht, weil Jesus hat sich selber schon ganz geopfert. Du musst dir nichts mehr aus den Rippen schneiden. Jesus hat sich selber komplett hingegeben. Seine Rippe, seine Seite wurde geöffnet. Jetzt sagt sie gerade, ja, die Frauen, die wurden auch aus der Rippe geschnitten, aber das ist ein anderes Thema. Also wenn du, ich gebe euch ja gerne mal Hausaufgaben, und eine Hausaufgabe, die ich wirklich cool finde, ist den Hebräerbrief zu lesen. Einfach mal so. Und versuch mal am Stück zu lesen, zumindest bis Kapitel 10. Versuch das mal in einem Stück zu lesen, dann wirst du checken, ein Stück mehr, was da wirklich passiert ist am Kreuz. Das ist der Wahnsinn. So, wir lesen jetzt mal weiter. Jesus hat ja unsere Sünden, also wer von euch würde sagen, dass Jesus seine Sünden genommen hat? Wer von euch zählt sich dazu, zu diesem glücklichen Volke? Ja, bestimmt noch mehr. Halleluja, das ist gut. Und wir kommen jetzt mal zu der Frage, für wen hat Jesus das eigentlich alles gemacht? Für wen? Für wen hat Jesus das gemacht? Und wir bleiben mal im Hebräerbrief und wir lesen einfach mal Hebräer 2, Vers 9. Da geht's ums Kreuz. Und da heißt es, wir sehen Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Für jeden. Und wisst ihr, was cool ist? Es gibt eine Fußnote in deiner Elberfelder, also kauft in der Elberfelder, ist wirklich gut. Und für die Griechen war für jeden und für alles dasselbe. Das Wort, was ihr benutzt, war, es wird explizit nicht geschrieben für jeden Menschen, sondern für alles. Und wenn wir den Kolosserbrief lesen, dass Jesus alles mit sich selbst versöhnt hat, das, was in den Himmeln, das, was auf der Erde ist, alles, die ganze Schöpfung, dann wissen wir, dass Jesus nicht nur für ein paar wenige gestorben ist. Er ist nicht nur für diejenigen gestorben, die es wirklich verdient haben. Er ist nicht nur für die gestorben, von denen er im Vornherein wusste, dass sie es hinterher annehmen würden. Er ist verschwenderisch für alles und für jeden gestorben. Er, der selber die Schöpfung aufrecht erhalten hat. Er selber ist gestorben und mit ihm ist die ganze Schöpfung gestorben und wieder auferstanden. Jesus hat alles bezahlt. Für jeden und für alles. Für den schlimmsten Sünder, für den anstrengendsten Arbeitskollegen. Ist das nicht so krass? Das ist so krass. Also mir hilft das wirklich enorm, wenn ich mit anstrengenden Menschen zu tun habe, die Jesus noch nicht kennen. Dann hilft es mir wirklich, mir einfach kurz bewusst zu machen, dass Jesus für diese Person gestorben ist. Und das verändert alles, weil Jesus ist ja auch für mich gestorben. Und ich habe es ja genauso nötig wie er oder sie. Oder das Tier. Hunde nerven mich auch massiv. Aber selbst für Hunde ist Jesus gestorben. Er ist für alles gestorben. Wir reden, das biegen jetzt hier nicht ab. Aber wisst ihr was? Man denkt ja dann manchmal, also man guckt Tagesschau und da passieren schreckliche Dinge in der Welt. Deswegen guckt man manchmal keine Tagesschau. Und dann sieht man Gesichter von Menschen, die wirklich komplett in die falsche Richtung laufen. Die ihr Leben komplett vor die Hunde werfen und alles daran setzen, das Leben von anderen Menschen auch vor die Hunde zu werfen oder einfach zu beenden. Und dann, kennt ihr das? Diese Gesichter zu sehen von irgendwelchen Leuten am anderen Ende der Welt oder von Leuten, die gar nicht so weit weg wohnen, die wirklich schlimme Dinge machen. Kennt ihr das, wenn da was aufsteigt in einem und man dieser Person nicht das Beste wünscht? Kennt ihr das, wenn man sich manchmal denkt, am leichtesten wäre es, wenn XY einfach von irgendjemandem, irgendeinem CIA-Agenten abgeknallt würde und da hätten wir ein Problem weniger? Kennt ihr solche Gedanken? Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige. Oh, Gott sei Dank. Also mir passiert das ja manchmal sogar bei Filmen. Also früher habe ich noch viel mehr Filme geguckt. Wenn da so richtig ekelhafte, böse Leute sind, dann wünscht man sich doch, dass jetzt endlich die Szene kommt, wo er ausradiert wird. Boah, wie krass ist das denn? Deswegen gucke ich solche Filme nicht mehr. Ich will dieses Gefühl nicht noch künstlich haben. Ich brauche das nicht mehr. Und wisst ihr was? Ich glaube, Jesus hat dieses Gefühl nicht. Wenn Jesus sich einen anguckt, egal wie schlimm er sündigt, dann hat er nicht dieses Gefühl. Er hat nicht diesen Hass, diesen Wunsch, dass dieses Leben endlich vorbei ist. Das hat er nicht, weil er ist für diese Person gestorben. Er hat ein für alle Mal bewiesen, wie sehr er diesen Terroristen, diesen Despoten, diesen Tyrannen liebt. Er hat dieses Gefühl nicht. Und wenn wir uns eins machen mit seinen Gefühlen und wenn wir zulassen, dass der Heilige Geist uns mehr und mehr zeigt, wie Jesus wirklich ist und was sein Werk wirklich umfasst, dann werden seine Gefühle mehr und mehr unsere Gefühle. Und dann werden wir erleben, ich kann das aus eigenem Zeugnis bestätigen, so ein paar Prozentpunkte, dann werden wir weniger von dieser Wut und dieser Hass und dieser Verzweiflung in uns haben, weil Gott die nicht hat. Gott hat keine menschlichen Feinde. Gott hat sich mit allen Menschen versöhnt. Manche Menschen haben Gott als Feind, aber das ist ihr Ding, das ist nicht Gottes Ding. Und deswegen dürfen auch wir keine menschlichen Feinde haben. Keine. Da kann man sich nicht reindenken. Da kann man nur reinsinken. Also wirklich. Also das heißt nicht, dass er alles gut heißt. Das ist euch klar, das ist angekommen, oder? Der Vater im Himmel hasst Sünde. Er liebt Sünder, aber er hasst Sünde, weil Sünde seinen Kindern so viel Böses antut. Und genau deswegen hat er Sünde ja getötet. Genialer Move. So, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jesus ist nicht nur für jeden Menschen gestorben, nicht nur für alles, sondern jetzt kommen wir zu einem der besten Verse, die es so gibt. Wer am Mittwochabend da war, weiß, was jetzt kommt. Wer Gottfried Bertel hört, weiß auch, was jetzt kommt. Meine Jungs wissen, was jetzt kommt. 2. Korinther 5, Vers 14. Wollen wir einmal kurz tief atmen? Einmal tief. Boah, danke Jesus. Zeig uns das jetzt, Heiliger Geist, zeig uns das. Lass uns das nicht verpassen. In 2. Korinther 5, Vers 14, da sagt Paulus, die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Also das, wenn er geschrieben hätte, dass einer für alle gestorben ist, dann hätten wir ja jetzt nichts Neues in diesem Bibelvers, das haben wir ja gerade schon gelesen. Aber wir gehen einen Schritt weiter, oder Paulus geht einen Schritt weiter, geführt vom Heiligen Geist und sagt, er ist nicht nur für alle gestorben, nein, 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 nein. Als Jesus gestorben ist, sind alle gestorben. Paulus schreibt in Galater 2, da sagt er, ich bin mit Christus gekreuzigt. Kennt ihr das? Und wir lesen das und denken, boah, Paulus, der war krass drauf. Ja, soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Dein Arbeitskollege, der Jesus nicht kennt, der steht Paulus da ihm nichts nach. Der ist auch mit Christus gekreuzigt. Und auch du bist mit Christus gekreuzigt. Ob du das willst oder nicht. Ob du das weißt oder nicht. Also Gott hat nicht auf deine Zustimmung gewartet. Die Menschen dachten, sie hätten Jesus getötet. Wisst ihr, was Jesus aber gemacht hat? Plot Twist. Jesus hat die Menschheit getötet. Die alte, verdorbene, gefallene Menschheit hat er getötet. Weil er hat nicht nur die Sünde auf sich genommen, sondern als er da hing, hing die ganze Menschheit da. Weil er war der zweite Adam. Er war derjenige, in dessen Ebenbild und aus dem heraus überhaupt die ganze Menschheit gekommen ist. Und er kam stellvertretend für die ganze Menschheit. Und es gibt diesen Spruch irgendwie, ein Nagel, zwei Hände am Kreuz, ne, nämlich die von Jesus und von dir. Das ist schon richtig gut, das ist super. Aber da war nicht nur eine Hand. Ja, also nicht nur zwei Hände, es war nicht nur deine Hand und seine Hand, sondern da waren Milliarden von Händen. Weil Jesus hat die ganze alte Menschheit mit sich genommen. Also das ist auch gute Nachricht übrigens. Und das ist nichts, wo man sich reindenken kann. Da kann man nur reinsinken. Ich bin so dankbar für dieses Bild. Wisst ihr, wir lesen, dass der Hohepriester Kaiphas, der sagt im Johannesevangelium, sagt er in ihrem geheimen Rat, wo die beschließen, dass sie Jesus töten wollen, irgendwie so, es ist besser, dass einer für das ganze Volk stirbt. So, ne? Weil die hatten Angst vor der Revolte. Und dann sagt Johannes, dies sagte er, dies prophezeite er, weil er in jenem Jahr Hohepriester war. Johannes sagt also quasi, weil er Hohepriester war und das Amt noch irgendwas bedeutet hat in Gottes Augen, deswegen hat er in dem Moment wirklich prophetisch gesprochen und er hat die Wahrheit gesagt. Es ist besser, dass einer für alle stirbt. So, wisst ihr, wer meiner Meinung nach noch prophezeit hat? Der andere, sein Gegenpart, die Welt, Pilatus. Nicht Pilates, Pilatus. Pilatus hat nämlich gesagt, als er Jesus vorgeführt hat, der kaum noch stehen konnte, weil er so hart gefoltert wurde, mit seiner Dornenkrone und seinem roten Mantel führt er ihn vor und sagt, was hat er gesagt? Siehe, der Mensch. Habt ihr Ecce Homo schon mal gehört? Das ist lateinisch. Siehe, der Mensch. Es gibt eine ganze Kunstreihe von Ecce Homo Bildern. Jesus mit Dornenkrone. Es gibt auch ein Bild, das wurde ziemlich verunstaltet. Das ist ganz lustig. Das ist ein anderes Thema. Als Pilatus gesagt hat, siehe der Mensch, da hat er meiner Meinung nach prophezeit. Weil er hat nicht gesagt, guck mal hier, ein Mensch. Das hätte jetzt wirklich niemanden, also was wäre das denn für ein schwacher Spruch gewesen? Ich stelle gleich hier jemanden vor, den nächsten Gastsprecher, und ich sage, guck mal, es ist ein Mensch. Ta-ta-ta-ta. Würden alle sagen, ja. Nein, nein, Pilatus hat gesagt, sehe. Der Mensch. Weil Jesus war der Mensch. Der Mensch hing am Kreuz. Du, dein Vater, dein Urgroßvater, auch dein Großvater, nichts gegen den, deine Kinder, deine Arbeitskollegen, alle. Egal, ob sie schon geboren waren, ob sie schon gestorben waren oder ob sie noch kommen würden. Alle hingen da mit Jesus am Kreuz. Alle. Und das hat massive Auswirkungen. Und wenn wir noch kurz Zeit haben, dann schauen wir uns das mal an. Ist das okay? Paulus schreibt nämlich später, dass so wie durch den einen Adam alle ungerecht in den Status von Sündern versetzt wurden, so werden durch das Opfer des einen, Jesus Christus, alle in den Status von Gerechten versetzt. Weil das ist ja die logische Konsequenz, oder? Weil wenn ich dem Gesetz gestorben bin, dann kann das mir nichts mehr. Ich kann so viele Verbrechen begehen, wie ich will. Wenn ich tot bin, werde ich nicht mehr verurteilt. Wie auch. Und genau das ist der Status, den jeder Mensch hat. Jeder Mensch. Alles wurde versöhnt. Sag mal, alles. Jeder wurde versöhnt. Und ich lese euch einfach mal einen Vers vor, den habe ich noch nicht vorgelesen. Der ist nämlich richtig lustig. Wer von euch hat schon mal den ersten Timotheusbrief gelesen? Ja, wer hat den schon ganz oft gelesen in seinem Leben? Ja, da ist dieser Vers und der ist ja wirklich richtig lustig. Und mir war der vorher auch noch nicht so aufgefallen, aber er ist wirklich sehr gut. Der ist ganz einfach. 1. Timotheus 4, Vers 10. Paulus schreibt, dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist. Besonders der Gläubigen. Was ist das denn für ein Vers? Also stell dir vor, du bist auf der Straße, du hast so einen Straßeneinsatz, ne? Da ist dein Banner, da steht Jesus rettet. Und da kommt einer mit seiner Yin und Yang Kette und seinem keine Ahnung was. Und dann sagt er, ja, aber alle Wege führen zu Gott. Weil Gott ist ja dieses alles und Gott rettet ja alle Menschen. Was wäre dann deine intuitive Antwort? Wahrscheinlich nein. Sondern... Ja, aber wisst ihr was? Unser Gott ist ein Retter aller Menschen. Das steht da. Und was steht da noch? Ach so, besonders der Gläubige. Also er rettet alle, aber manche rettet er besonders. Habt ihr schon mal den ersten Timotheusbrief gelesen? Habt ihr das ganz fett markiert in eurer Bibel und da reingesunken? Weil was ist das bitte für ein Vers? Was ist das? Gott rettet alle Menschen. Also du kannst über Allversöhnung denken, was du willst. Aber Gott hat alles mit sich versöhnt. Das lesen wir. Und er ist ein Retter aller Menschen. So, und dann schreibt Paulus besonders der Gläubigen. Das ist doch besonders. Und ich glaube, das Bild, was Paulus uns gemalt hat, ist ziemlich im Akkord mit dem, was da steht. Er sagt nämlich, alles, was jemals getan werden müsste, um uns in den Status eines Gerechten zu bringen, um uns mit Gott zu versöhnen, um unsere Sünden wegzunehmen, um uns reinzuwaschen durch das Blut des fehlerlosen Lammes. All das ist schon längst geschehen. Ob du es weißt oder nicht, ob du es willst oder nicht, ob du es annimmst oder nicht. Alles ist vollbracht. Aber es gibt da diese Sache. Es gibt da diese Gläubigen, die werden besonders gerettet. Das ist doch interessant, ne? Und wir gucken uns jetzt nochmal zum Abschluss an, wie Gläubige gerettet werden. Weil wenn das Geschenk Gottes, das liegt vor jeder Haustür, vor jeder Herzenstür, liegt die vollkommene Errettung, vollkommene Erlösung, alles. Es liegt alles da parat. Gott hat so gesehen schon alle Menschen gerettet, weil er hat die Rettung überall platziert. Gott ist nicht fern von niemandem. Aber, wir lesen mal noch einen Vers. Ich hoffe, es ist nicht zu viel Bibel heute. 2. Petrus 3, Vers 9. Wieder Petrus, der schreibt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Also jetzt, wir haben jetzt 2025, es ist keine Verzögerung. Wir sind voll im Zeitplan, ja? Sondern der Herr ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Was? Also eigentlich hätte man da doch Errettung erwartet, oder? Oder ewiges Leben. Gott will, dass keiner verloren geht, sondern alle ewiges Leben haben. Ja, aber Buße? Was ist das denn jetzt? Und wisst ihr, was total spannend ist? Es ist total spannend, dass das Wort für Buße im Griechischen und auch in der hebräischen Kultur nichts mit Strafe oder so zu tun hat. Das ist durch die lateinische Bibelübersetzung gekommen. Weil das lateinische Wort für Buße kommt von dem Wurzelwort für Strafe. Und das kennt ihr, ne? Ein Büßer, das ist jemand, der, keine Ahnung, zieht sich Gammelklamotten an und schleift sich durch die Straßen von Rom oder, keine Ahnung, haut sich selber oder isst tagelang nichts. Das ist das Volksbild von Buße. Das wurde durch das Mittelalter leider ziemlich falsch geprägt. Aber das griechisch-hebräische Verständnis von Buße ist ganz einfach nur Umdenken. Metanoia. Anders denken. Sich umwenden, woanders hinschauen. Das und nicht irgendwas Krankes ist Buße. Buße ist etwas sehr Erstrebenswertes. Buße bedeutet, ich gucke dahin, wo Jesus hinguckt. Weil ganz ehrlich, warum sollte ich dahin gucken, wo Jesus nicht ist, hinguckt? Also das ist so, als wäre ich mit ihm vor so einem Alpenpanorama und keine Ahnung, ich gucke mir den Mülleimer an, weil der ist ja auch total spannend. Und Jesus sitzt neben mir auf der Bank und guckt in die Weite und ist so begeistert. Ich gucke mir den Mülleimer an und ich denke, warum hat Jesus mich hergebracht? Den Mülleimer könnte ich mir auch in Duisburg angucken. Eigentlich sind die Mülleimer in Duisburg sondern cooler, da sind wenigstens Sticker drauf. Die Touristen hier in den Alpen, die haben nicht mal KSC-Sticker dabei, das ist ja voll langweilig. Und dann, wenn ich Buße tue, bedeutet das, ich gucke da, ich wende meinen Blick und ich gucke dahin, wo Jesus hinguckt. Und ich sehe die Wahrheit, die ganze Zeit da war, aber ich habe sie nur nicht erkannt. So einfach kann Buße gehen. Und das ist ein Synonym für Rettung, was Petrus hier benutzt, ne? Alle sollen da hinkommen, weil das ist das Gegenteil von verloren gehen. Also Birgit hat das ja eben auch schon noch gesagt, aber wir haben uns vor ein paar Wochen Lukas 15 angeguckt, wo die Frau die Lampe anmacht und dann die Münze findet. Ne? Der Heilige Geist ist derjenige, der das Licht anmacht. Ein Vers, den ich jetzt nicht vorlese, ist, da wird zur Erkenntnis der Wahrheit kommen quasi parallel mit Errettung benutzt. Dass wir erkennen, dass wir sehen, was die ganze Zeit da war. Nicht, dass wir zum Schaffen der Wahrheit kommen, sondern zur Erkenntnis von dem, was da ist. Das ist es, wonach Gott sich sehnt. So, und jetzt, was wäre diese Predigt ohne Johannes 3, Vers 16? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder oder alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ne? Da spricht Jesus zu Nikodemus, er spricht nicht von Buße, sondern von Glauben. Ne? Gott rettet alle, besonders die Gläubigen. So, und ich könnte jetzt viel zu Glaube sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das mache. Das ist ja in der Aufzeichnung vom Mittwoch. Aber wisst ihr, was wir machen? Wir lesen mal die beiden Verse davor. Wenn ihr mich schon mal predigen hört, dann werdet ihr merken, also das krasseste Tool, was ich überhaupt habe, ist einfach einen Vers im Kontext lesen. Mehr kann ich eigentlich nicht. Aber wenn du einen Vers im Kontext liest, dann eröffnen sich neue Welten. Das glaubst du gar nicht. Deswegen lesen wir noch einmal kurz Johannes 3. aber nicht direkt Vers 16, sondern ab Vers 14, okay? Können wir das noch machen? Ja, ist das noch okay? Gut, wir machen das noch. Ich mach das jetzt einfach. Jesus sagt zu Nikodemus: Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, das ist die Geschichte, wo das Volk Israel gegen Gott rebelliert und dann kommen giftige Schlangen ins Lager und beißen die Israeliten und manche sterben. Und dann sagt Gott zu Mose: Richte eine Schlange aus Bronze an einem Holzpfahl auf und jeder, der da hinguckt, wird nicht sterben, sondern wird geheilt werden. Was für eine bizarre Geschichte. Jesus spricht über diese Schlange, die in der Wüste von Mose erhöht wurde. Und genau so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Jesus, also dieser Vers, ne? Der Johannes 3, Vers 16 ist so unendlich gut. So ein wunderbarer Vers. Er hat seinen Platz, den er hat, zu Recht. Auf allen möglichen Windschutzscheiben und T-Shirts und Bannern und egal wo. Ist ein wirklich guter Vers. Die beiden Verse davor sind so interessant, weil Jesus sagt, bevor er sagt, man muss glauben, sagt er vergleicht sich, wie er da am Kreuz hängt, mit der Schlange. Und was musste man mit dieser Schlange machen? Man musste sie nur angucken. Man musste keinen fünfwöchigen Kurs durchgehen, man musste nicht die Tora auswendig können, man musste nichts, man musste sie nur angucken. Und das ist das Bild, Jesus sagt selber, so wie die Schlange muss ich erhöht werden. Also es ist nicht, dass wir uns den Kontext hier irgendwie zusammenschustern. Jesus sagt, an mich glauben bedeutet, auf mich zu schauen, genauso wie die Israeliten auf die Schlange geschaut haben. Und jeder, der auf mich schaut, der seinen Blick abwendet von seinem Chaos, von den Schlangen, die ihn beißen, von den Wunden an seinen Beinen, von dem Versuch, irgendwie noch schnell Medizin zusammenzukratzen und seinen Blick von dem abwendet und hinschaut, der also damit anerkennt, dass er selber nichts machen kann. Er kann an seiner Situation nichts machen. Er ist verdammt zu sterben, weil die Schlange hat ihn gebissen. Und in diesem Moment musst du einfach nur aufhören zu versuchen, dich selbst zu reparieren und zu verbessern und auf Jesus schauen. Das ist Johannes 3, Vers 16. An ihn glauben heißt auf ihn schauen. Und Nikodemus wird das verstanden haben. Der kannte die Tora nämlich auswendig. Wow! Habt ihr schon mal gehört, dass Jesus der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens ist? Habt ihr schon mal gehört? Also das ist zum Beispiel eine der Sachen, über die wir am Mittwoch gesprochen haben. Das Glaube nicht, das ist, was wir produzieren oder aus uns rausquetschen, sondern das ist ein Geschenk Gottes. Er wirkt das in und durch uns. Es ist nicht nur unser Glaube, sondern es ist der Glaube Christi in uns. Einfache Elberfelder Fußnote, musst du keine Theologie für zu studieren haben. Und in diesem Vers, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wisst ihr, was die paar Wörter davor sind? Wisst ihr das? In Hebräer 12, Vers 2. Ist der Beamer schneller als ich? In Hebräer 12, Vers 2, da heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir schauen auf Jesus. Wir schauen einfach nur dahin. Und das hat natürlich eine praktische Komponente, weil, wie in diesem Beispiel mit den Schlangen, du hörst auf, gewisse Sachen zu tun. Du kommst zur Ruhe von deinen Werken, die dazu verdammt sind, dich nirgendwo hinzubringen, dich nicht langfristig glücklich zu machen, dir nicht ewiges Leben zu geben. Du erkennst an, dass du es gar nicht kannst. Und dann sagst du, ich setze jetzt alles auf diese eine Karte, weil was anderes habe ich nicht. Und dann schaust du auf ihn und wirst gerettet. Und was hat ja auch immer Johannes gesagt? Was sollen wir mit dem Lamm Gottes machen? Siehe das Lamm Gottes. Johannes hat nicht gesagt, hier ist irgendwo das Lamm Gottes versteckt und ich weiß, wer es ist, aber ich sag's euch nicht. Sondern Johannes hat gesagt, guck dahin, guck auf diesen Gottmenschen, guck ihn dir an, er ist es. Guck nicht auf mich, guck auf ihn. Und genau das ist unser Dienst. Genau das ist unsere Aufgabe in unserem persönlichen Leben, auf ihn zu schauen, was auch immer das für dich persönlich bedeutet. Und genau das ist unsere Botschaft an all die Leute, wo das Geschenk der Errettung schon vor ihrer Haustür liegt, die es noch nicht angenommen haben, aus welchen Gründen auch immer, die noch nicht zur Buße, zum Umdenken gekommen sind, zur Erkenntnis der Wahrheit. Unsere Botschaft ist nicht, ändere deine Wege, dann wird Gott sich dir erbarmen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, Gott hat dir schon geholfen. Jetzt geht es nur darum, auf ihn zu schauen, den Blick wegzunehmen von allen anderen Dingen. Oh. Ja, und jetzt bin ich eigentlich fertig. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, ganz praktisch auf Jesus zu schauen, ihn sogar anzufassen. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Genau, wir wollen jetzt noch zusammen das Abendmahl feiern. Und vielleicht kennt, Jono, könntest du mal eben ein Blut und Brot nach da hinten bringen? Also es ist Saft, ne? Könnt ihr Saft und Brot nach da hinten bringen? Und wir wollen jetzt noch das Abendmahl feiern. Und ihr könnt das alleine nehmen, ihr könnt das mit eurem Ehepartner nehmen oder mit Gruppen nehmen. Und nehmt das in dem Bewusstsein, dass das Jesus ist, der sich dir völlig hingegeben hat, der alles von sich hingegeben hat. Er hat sein Blut für dich vergossen, er hat seinen Körper für dich zerbrechen lassen, er hat den Weg ins Allerheiligste freigemacht, er hat dich mit dahin hineingenommen und nicht nur dich, sondern auch deine Arbeitskollegen und deine Familienmitglieder, die Jesus nicht kennen. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann dürfen wir stellvertretend für all diese Menschen, die auf unserem Herzen sind und die auf Gottes Herzen sind, dann dürfen wir bekennen, dass er sich schon längst erkauft hat, dass er wirklich ihr Retter ist. Und dass alles, was jetzt noch fehlt, ist einfach dieser eine kurze Moment, dieses eine Licht angehen, dass sie sich hinwenden und das auch erkennen. Oh, und ich finde es so hammer an dieser Petrusstelle eben, der schließt die fast willkürlich ab mit diesem Satz noch hinten dran, in dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Habt ihr das gelesen? Das ist aus Jesaja 53. Und auch da will ich dich heute wirklich ermutigen, wenn du hier bist und du bist krank, wenn du hier bist und du hast Schmerzen, du hast irgendetwas, stimmt nicht mit deinem Körper oder mit deinem Verstand, dann nimm das Abendmahl und erkenne an, dass du hier gerade die Heilung selbst einnimmst, weil Jesus ist dir Heilung geworden. Jesus hat alles vollbracht, damit du in die Fülle Gottes reinkommen kannst. Und das bedeutet nicht nur Errettung und ewiges Leben im Himmel und irgendwo auf Wolken schweben, sondern das bedeutet hier und jetzt, dass du den Lohn Gottes, den Lohn des Lammes empfängst und dass du heil wirst, weil dafür ist er gestorben. Er hat unsere Krankheit getragen. Ja? Oh, ich will euch nicht noch mehr anschreien. Also geht gerne zum Abendmahl, feiert, was Jesus getan hat. Vielleicht kannst du noch ein bisschen Klavier spielen, Jono. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich segne euch, dass ihr wirklich wachst, dass ihr sinkt in diese Erkenntnis hinein. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass wir als Gemeinde da mehr und mehr hinein sinken, dass wir diese trüben Gewässer an der Oberfläche verlassen, dass wir nicht mehr in dem leben, was wir schon kennen, was wir verstehen, dass wir nicht mehr in irgendeiner Theologie leben, die irgendwo im Mittelalter entstanden ist und wir kennen nichts anderes, sondern wir wollen mit dir zusammen tiefer hineinsinken in dein vollbrachtes Werk und in die Wahrheit davon. Und wir wollen das vor allem erleben. Wir wollen in den Antworten leben, in der Heilung leben, in Erweckung und in Errettung und Gerechtigkeit leben, auch wenn wir es nicht verstehen. Danke, dass das ist, was du, Heiliger Geist, in und durch uns wirkst. Ja, und wir lieben dich, Jesus, so sehr für alles, was du für uns getan hast.